Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen um den Segen von Gottes Wort bitten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Öffne unser Herz, dass dein Wort in uns lebendig wird. Amen. Ja, liebe Gemeinde, heute ein sehr pointierter Text. Wir haben ihn vorhin in der Lesung schon gehört und werde hier und da immer wieder mal auch darauf zurückkommen. Ich möchte an dieser Stelle schon darauf hinweisen, vielleicht hat sich mancher gewundert, warum hier vorne heute der Tisch steht, ist ja nicht immer so, aber ich dachte, das macht sich heute bei diesem Text ganz gut, wieder mal das Gemeindegebet gemeinsam zu gestalten. In Lob, in Dank und in Klage. Und so bunt wie das Leben ist, so bunt darf ja auch unser Gebet sein. Deshalb diese verschiedenen Utensilien, wozu ich nachher noch etwas sage. Also wer dann während der Predigt eine Idee hat, was ihm da auf dem Herzen brennt, kann das dann auch kurz danach im Anschluss an die Predigt gleich mit hier uns allen mitteilen. Thema dieses Predigttextes, der uns für diesen heutigen Sonntag vorgegeben ist, ist das Verhältnis zum Staat, zur Regierung. Und in einer wechselvollen 2000-jährigen Geschichte der Kirche gab es alle möglichen und unmöglichen Formen und Varianten. Und auch heute sind wir herausgefordert, wie unser Verhältnis ist zwischen Staat und Kirche, Politik und Glauben und wie sich das vereinbart. Paulus macht Aussagen zum Verhalten zur Staatsmacht. Ja, das ist politisch. Es gibt ja manchmal die Meinung, eine Predigt darf nicht politisch sein. Sicher nicht parteipolitisch. Da würde ich sagen, ja, das wird schwierig, wenn ich für eine bestimmte Partei meine Stimme erhebe. Aber dass ich gesellschaftspolitisch dazu etwas sage, das wird uns schon von der Bibel her mit auf den Weg gegeben. Ein Mehrparteiensystem, so wie wir es heute kennen, gab es zur Zeit des Paulus nicht, als er diesen Text so formulierte. Er geht davon aus, die staatliche Macht ist anzuerkennen als eine Ordnung, die von Gott gegeben ist, die Guten zu schützen und die Bösen zu bestrafen. Und wir haben ja sicher einige Worte noch im Ohr, wo die Tendenz dieses Textes dahin geht, dass Christen gehorsame Bürger sind, sich unterordnen. Könnten wir vielleicht fragen, wo lebt denn Paulus? Kann das Paulus wirklich so gemeint haben? Diese totale Unterordnung mit dem Gehorsam zum Staat, wie wir das hier lesen? Machen wir uns bewusst, wie es damals war. Für die Juden in der damaligen Zeit, wie für die Christen, gab es eine gemeinsame Konfrontation zum römischen Imperium. Denn die Juden hatten eine Ausnahmegenehmigung, ihren Glauben zu leben, aber die Christen hatten die volle Konfrontation mit der Spannung zum Kaiserkult. Und viele Christen haben das mit ihrem Leben bezahlt. Der Umgang des Staates mit Menschen, die den Kaiser nicht wie Gott angebetet haben, hatten harte Konsequenzen zu befürchten. Und das in der Zeit, wo Paulus diesen Text so formuliert hat. Oft kollidierte das Selbstverständnis christlichen Glaubens, dass Gott an erster Stelle steht, mit dem Selbstverständnis des Kaisers, der sich selbst Gott gleichgesehen hat. Der Kaiser in Rom, das war die absolute Macht. Und bei der Aussage zur Unterordnung, die Paulus hier so hoch jubelt, fällt mir doch gleich die orthodoxe Kirche in Russland ein, heute in der Gegenwart. Da wird, was der Staat entscheidet, vorbehaltlos unterstützt. Der Staat sagt, wo es lang geht, und die Kirche folgt dem. Und wenn wir uns da einmal das bewusst machen, hatte das ja schon im 4. Jahrhundert sich herausgebildet. Da hatte sich das Kräfteverhältnis verändert. Bis dahin waren die Christen unterdrückt, hatten massive Verfolgung erlebt. Und durch Kaiser Konstantin, 312 begann es, wurde den Christen eine Anerkennung zuteil. Und zwei Generationen später wurde das Christentum durch Kaiser Theodosius im Jahr 380 sogar zur Staatsreligion erklärt. War jetzt alles gut? Keineswegs. Auch in der folgenden Epoche kam es immer zu unterschiedlichen Spannungen zwischen Staat und Kirche. Und bei einem Vorzug, dass das Christentum Staatsreligion ist, besteht unweigerlich die Gefahr kirchlichen Machtmissbrauchs. Die orthodoxe Kirche hat bis heute sehr stark an dieser Autorität des Staates festgehalten. Denn die damaligen Kaiser Konstantin und folgende haben die Sicherheit der Kirche garantiert. Und dafür wurde dem Schutz des Staates treuer Gehorsam geleistet. Die Jahre gingen ins Land und so kam es zum Bruch mit Rom. Bei der Trennung von der orthodoxen Kirche, die ja auch als Ostkirche bezeichnet wird, damals Konstantinopel, heute Istanbul, wird von der Weltwestkirche mit Sitz in Rom im Jahr 1076 der schon lang schwelende Konflikt sichtbar und es kam zur Trennung. Denn der Papst in Rom beanspruchte auch absolute Macht und nicht bloß über die Christen, sondern eben auch über staatliche Befugnisse. Und da können wir uns vorstellen, Papst und König waren da oft im Konflikt. Wie gut könnte ich jetzt so etwas leicht ironisch sagen, dass wir als lutherische Christen ja zur reformatorischen Kirche gehören. Denn mit Luther wurde die Macht in den Bereich des Staates und in den Bereich des Reiches Gottes aufgeteilt. Da war klare Gewaltenteilung, wer für was zuständig ist. Zumindest hat Luther theoretisch die sogenannte Zwei-Reiche-Lehre neu aktualisiert. Aber wir wissen aus der Geschichte, so ganz ohne Komplikationen ging es dann doch nicht. Es sind eben immer Menschen, die Entscheidungen treffen. Und es bleibt, wie wir spüren, eine herausfordernde Situation. Es war jetzt ein ganz kleiner Mini-Geschichtsüberblick, aber wenn es gerade ja um solche Themen geht, gesellschaftliche Verhältnisse zwischen Kirche und Staat, ist es ja gut, auch zu gucken, was denn war. Und da steckt ja noch so viel dahinter, ganze Bände könnte man füllen, wenn man diese geschichtlichen Entwicklung anguckt. Neben dem Mini-Geschichtsrückblick jetzt ein kurzer Einblick in die Bibel, in den Text, der vor Römer 13 steht und danach. Denn Paulus hat es ja nicht einfach so zusammenhanglos aufgeschrieben, sondern hat es ja in ein bestimmtes Umfeld gestellt. Diese Aussage, das Verhältnis der Christen zum Staat. Und Paulus hat wohl sehr bewusst seine Aussagen zum Staat eingefügt, in diese Worte, wo es um eine tragfähige und verantwortliche Gemeindesituation geht. Im Römerbrief Kapitel 12, da weist er darauf hin, dass unser Alter geprägt ist von dem Leben aus der Weisheit des Heiligen Geistes. Und er beschreibt hier die Gaben des Heiligen Geistes als ein Merkmal jeden Christen. Der Gottesdienst geschieht nicht nur sonntags im Gottesdienst, sondern im Alltag. Paulus schreibt: Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Sehr interessant, dass Paulus hier die Bedeutung einer lebendigen Gemeinde hervorhebt. Dann kommt die Aussage, Verhältnis zum Staat. Und anschließend nimmt er Bezug zu dem Problem von den sogenannten starken und Schwachen im Glauben, denen, die meinen, wir haben es an allen vier Zipfeln, und denen, die auch immer wieder fragen und sich unsicher sind. Für mich ist es das Befreiende, dass eben mein Sein, meine Existenz nicht von einer Staatsform abhängt, sondern von dem Zuspruch, den Gott über jeden von uns hat. Und von dieser Perspektive können wir als Christen hineinwirken in die Gesellschaft und uns von dem Geist bestimmen lassen, den uns Jesus gegeben hat. Und auch diese Textaussagen stehen eben sehr ausdrücklich in der Erwartung, dass Jesus einmal wiederkommt. Der Tag unserer Erlösung ist nahe gekommen, schreibt Paulus. Und wie konkret sind wir dem Staat gehorsam? Welche Grundstimmung ist denn da so bei uns? Würde mich schon interessieren, und das wird ein buntes Bild werden, wenn wir uns darüber austauschen. Wie ist denn meine Situation, mein Verhältnis zum Staat? Was spiegelt sich da wieder? Um es mal an einem konkreten Beispiel deutlich zu machen, ist mir Folgendes eingefallen. Aber damit will ich jetzt keine Gräben neu aufreißen, sondern versuchen, dass es doch immer wieder zu einem gelingenden Dialog kommt. Denn ausgestanden scheint das Thema noch lange nicht. Da denke ich zum Beispiel an die zurückliegende Corona-Pandemie. Und wenn dann noch das Thema der Impfpflicht dazukommt, dann wird es vielleicht noch heißer. Denn ich spüre, so ganz haben sich die Wogen noch nicht geglättet. Diese Frage auf dem Hintergrund von Paulus, sei dem Staat untertan, welche Folge müssten wir dann leisten? Und wie weit kollidiert dann die Entscheidung, sich nicht zu treffen, keine Kontakte mit anderen zu haben, auch keine Gottesdienste zu feiern, mit der Aussage, die Jesus seinen Zuhörern gegeben hat, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gott ist. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also wir merken, wir sind hier hineingenommen in eine sehr intensive, konstruktive Auseinandersetzung. Es ist nicht bloß Hü oder Hot, schwarz oder weiß. Es gibt viele Möglichkeiten, die Positionen gegeneinander abzuwägen und nicht auszuspielen. Prüft und trefft weise Entscheidungen. Wir alle hatten bisher ja noch nicht so eine Pandemie, wie sie jetzt hinter uns liegt, mit dieser weltweiten Dimension. Aber was mich besonders schockiert, ist die Art und Weise der Auseinandersetzung auch unter Christen. Und das hat wohl unserem Verhältnis untereinander gar nicht gut getan. Dass es unterschiedliche Meinungen gibt, das ist für mich nicht das Problem. Aber wie eben auch Christen da miteinander umgegangen sind, wie man sich gegenseitig verurteilt hat und vielleicht sogar noch den Glauben abgesprochen hat, das finde ich schon sehr makaber. Was ist da eigentlich das eigentliche Problem, was dahinter steckt? Was hat da alles Menschen noch bewegt, wo plötzlich sehr emotional reagiert wurde? Der angeschlagene Ton war da eben nicht immer sehr christlich. Eine konstruktive Auseinandersetzung war nicht immer möglich. Manchen war die Entscheidung des Landeskirchenamtes, die sich ja grundsätzlich hinter die Anordnung des Staates gestellt hat, nicht einsehbar. Und man ist dann gleich mal aus der Kirche ausgetreten, weil einem ja die Kirche sowieso nicht mehr passt. Leider ist wohl heute diese Personengruppe nicht unter uns. Welche Probleme hat man eigentlich damit gelöst? War es wirklich nur die Sache mit Corona oder steckt dahinter nicht eine tiefe Glaubenskrise? Da gibt es noch einige weitere Themen, die, wenn wir mal ganz ehrlich bei uns bleiben, Zündstoff zu einer emotionalen Auseinandersetzung führen können. Aber meistens unterlassen wir das ja. Wir wollen ja keinen Streit. Ich bin ja so harmoniebedürftig und streiten, wo kommen wir denn dahin? Das geht doch nicht. Ja, wir kommen dahin, dass die Bombe dann platzt an einer Stelle, wo wir es gar nicht vermutet haben, und dann ist der Scherbenhaufen noch größer. Und wie sieht es aus? Unser Engagement der Christen in der Gesellschaft, was tragen wir dazu bei zum Gelingen? Wer fragt denn überhaupt noch nach? Was sagen die Christen, die Kirche dazu? Ist doch heute belanglos. Aber was hindert uns an einem fairen Streit, einer redlichen Auseinandersetzung, auch dann, wenn wir den anderen nicht von unserer eigenen Ansicht überzeugen können, dennoch zu tun? Nochmal ein kleiner Rückblick in die Geschichte. Dietrich Bonhoeffer hat in der Diktatur des Nationalsozialismus den Satz geprägt: Wenn ein Betrunkener in eine Menschenmenge fährt, dann muss man dem Rad in die Speichen greifen. Wir wissen heute, dass er und viele andere das mit ihrem Leben bezahlt haben. Und daran wird für mich eben auch deutlich, gesellschaftliche oder politische Verantwortung wird jeder für sich gestalten, aber eben auch die Konsequenzen tragen müssen. Auch wenn wir nichts machen, tragen wir die entsprechenden Konsequenzen. Und eine immer wiederkehrende Tragik: wenn sich jemand auch für das Gute einsetzt, für Gerechtigkeit, steht die Gefahr, die volle Härte der Reaktion zu spüren. Denn auch Dietrich Bonhoeffer wurde für seinen Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden hingerichtet. Alle Beziehungen zwischen Christen und Politik, zwischen Staat und Kirche, haben sich doch zu fragen: Wem und wie diene ich mit Herz und Verstand? Und gibt es da überhaupt einen Staat, bei dem man vorbehaltlos sagen kann: Ja, dem ordne ich mich unter, so wie es Paulus hier benennt? Bei einer Regierung, die sich selbst nur streitet und wo der Erhalt der jeweils eigenen Machtstruktur vorzuherrschen scheint, schwierig. Demokratische Strukturen geben dennoch eine größere Möglichkeit der Entfaltung, auch für den Einzelnen. Denn ich möchte, aber mich fragt ja niemand, letztendlich keine andere Struktur als die einer Demokratie. Demgegenüber stehen doch diktatorische Machtstrukturen, und wir erleben ja auch die verschiedenen Spielarten westlicher und östlicher Varianten. Bei der westlichen sind zumindest die Anhänger voller Begeisterung, welchen Geistes auch immer, so schräg wie das klingen mag. Bei der östlichen Variante müssen dann die Massen doch mehr durch System unter Druck gehalten werden, aber das kennen wir ja. Hier wie dort entscheiden Einzelne und zeigen klare Kante: Wo möchten wir da lieber leben? Da geht es wohl um eine gesunde Anerkennung des Staates in kritischer Distanz. Und das, denke ich, ist immer wieder ein Lernprozess, in den wir uns hineinbegeben müssen. Denn als Christen wissen wir um diese Verantwortung. Wir gehen auch nicht unter, wenn der Staat nur unzureichend seine Aufgabe erfüllt. Und Aussagen wie Zeitenwende, es geht ein Ruck durch die Gesellschaft und andere Aussagen, bleiben doch letztendlich oft nur Schlagworte. Und Schlagworte tun meistens nur weh und bewirken nicht wirklich etwas. Was wäre, auch wenn von uns Christen ein Ruck hin zu Gott geht? Das wäre doch etwas. Brauchen wir als Christen, als Kirche nicht ganz neu eine herzhafte Identität unserer Gottesbeziehung? Und woran wird es eigentlich deutlich, das Merkmal unseres Glaubens? Am mutmachenden Leben und einem freudigen Gottesdienst, mit Freude und Begeisterung sich zu treffen, zusammen zu sein, Gott zu loben und zu danken. Und dann wird das auch in unsere Gesellschaft hineinwirken. Dankbar in der Freiheit einer demokratischen Gesellschaft leben zu können, ohne Einschränkungen unseres Glaubens erleben zu müssen. Dass wir nicht als Kirche alles nachmachen, was uns die Gesellschaft vormacht, sondern dass wir doch Impulse geben, die positiv in die Gesellschaft hineingehen, konstruktiv, aufbauend, der Wahrheit und Gerechtigkeit auf die Spur zu kommen. Und da sehe ich unsere Aufgabe, auch für die Regierenden zu beten, denn auch sie sind Gottes Geschöpfe. Nochmal zum Schluss ein Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 12, also kurz vor dem Predigtext. Da schreibt Paulus: Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern. Übertrefft euch gegenseitig an Wertschätzung. Lasst nicht nach in eurem Eifer. Lasst euch vom Geist Gottes anstecken und dient dem Herrn. Freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft, auch wenn ihr leiden müsst. Und hört nicht auf zu beten. Und dieser Freude und in dieser Gewissheit bewahre Gott unser Herz und unseren Verstand. Heute und jeden Tag neu. Amen.